Mein größter Fan hat es sich gewünscht. Und hier kommt er. Der Originalvorspann.
Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche.
Und auch wenn der Vorspann verspricht, dass ich Hörspiele bespreche, so ist das heute eine glatte Lüge, denn ich möchte tatsächlich über James Bond sprechen. Aber nicht den James Bond, den die meisten von euch im Kopf haben, sondern den James Bond, wie er ursprünglich war, und zwar in den Büchern von Ian Fleming.
Prolog.
Ja, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, darüber zu sprechen? Ich habe letztens mit meiner Frau so eine Jane Austen-Verfilmung gesehen. Ich weiß nicht, was Stolz im Vorteil oder irgendwas anderes von diesen Sachen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ob die Bücher so sind, also ob es da auch diese schnellen und scharfzüngigen Dialoge gibt, bei denen man ja oft nicht weiß, ist das jetzt, was die über Mr. Blablabla aus Mythington sagen, ist das jetzt eine Verhöhnung oder eine Anerkennung? Weil man, ja, es ist halt komisch, aber auch irgendwie ernst, und es ist ja wirklich auch so dieses schnelle Tempo, und ich habe mich wirklich gefragt, ist das in den Büchern auch so oder haben die nur das für die Filme so gemacht? Ich habe dann im Netz tatsächlich ein kostenloses E-Book von Stolz und Vorurteil gefunden und habe gelesen, und ja, das ist so wie die Filme. Also es ist echt faszinierend, dass da wirklich diese so eine raffinierte und blitzschnelle Sprache verwendet, so blitzgescheit gesprochen wird, also ganz toll. Und ja, da war ich zufrieden, dass ich das jetzt wusste, und dann habe ich überlegt, wie sieht es denn jetzt eigentlich bei James Bond aus? Da gibt es ja auch irgendwie Bücher, und stimmen die auch mit dem Film überein, und wenn ja, wie sehr? Und ja, sind das so wie die alten Sean Connery und Roger Moore Filme oder ist das was anderes? Und ja, dann habe ich halt recherchiert.
Darum habe ich recherchiert.
Ist ja so, so ein neuer James Bond Film ist selbst in unserer Streaming-verwöhnten Zeit immer Gesprächsstoff. Das ist vielleicht das letzte Kinoereignis, was es noch gibt, wo nicht nur Filmnerds drüber diskutieren, sondern wirklich so Frau Meier und Herr Müller auf der Straße. Und wenn es um die Bond-Darsteller geht, dann ist es ja genauso. Das ist ja auch, ist das ja ein Thema sogar in den Medien. Und jeder von uns hat deshalb eine mehr oder weniger gute Vorstellung, wie Bond ist. Also was der so macht, wie der aussieht und was auch immer. Und ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen die ersten 6,5 Bond-Bücher von Ian Fleming gelesen und bin also gerade mitten in Goldfinger. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist schon sehr anders als die Filme, und deswegen will ich euch heute einfach mal meine Erkenntnisse präsentieren.
Noch eins vorweg.
Ich beziehe mich jetzt bei meinen Erläuterungen und Ergüssen nur auf die von mir bisher gelesenen Romane. Und das sind Casino Royale von 1953, Live and Let Die von 1954, der heißt bei uns Leben und Sterben lassen, Moonraker von 1955, Diamonds Are Forever von 1956, bei uns heißt er Diamantenfieber, From Russia with Love, bei uns heißt der Liebesgrüße aus Moskau, und der ist von 1957, und Dr. No von 1958, bei uns heißt er einfach James Bond jagt Dr. No. In diesen Büchern zeichnet sich ein Bild ab, was meist wirklich weit weg ist von dem, was wir eben von diesen James-Bond-Filmen aus den 60er, 70er, 80er Jahren kennen. Das wird sich wohl ändern bei Feuerball, weil Ian Fleming hat nämlich selbst versucht, mit anderen Co-Autoren ein Drehbuch zu schreiben, weil der wollte seinen James Bond eigentlich schon viel früher verfilmt wissen, aber das hat irgendwie immer nicht so richtig geklappt, beziehungsweise gab es irgendwie rechte Sachen und so. Egal, auf jeden Fall hat er eben mit anderen Autoren zusammen ein Drehbuch zu Feuerball oder ein Exposé zu Feuerball geschrieben. Daraus wurde nichts, und dann hat er einfach dieses Exposé genommen und Feuerball daraus gemacht. Also den Roman Feuerball. Und laut Wieland Schwanebeck, der hat ein Buch geschrieben, James Bond, das gibt es im Reklamverlag, und der Wieland Schwanebeck, der hat jedenfalls festgestellt, dass in Feuerball, also dem Roman Feuerball, das erste Mal die Sachen so vorkommen, wie wir sie mit den James-Bond-Filmen verbinden. Also diese ganzen Superschurken und Gadgets und was auch immer. Also ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, und ich bin auch gespannt, ob Wieland Schwanebeck damit recht hat oder nicht. Deswegen ist das jetzt, was ich jetzt heute mache, erst der erste Teil zu diesem Vergleich James Bond Buch, James Bond Film. Und es wird also definitiv noch einen zweiten geben. Und dann will ich noch eins vorweg sagen, also ich bin jetzt kein großer Bond-Fan. Klar, ich habe die Filme gesehen, die meisten habe ich als Kind gesehen und da war ich natürlich fasziniert, aber mehr jetzt auch nicht. Irgendwie finde ich es jetzt gerade einfach so unter literarischen Gesichtspunkten, geschichtlichen Gesichtspunkten oder gesellschaftlichen Gesichtspunkten interessant, was ich da in diesen Büchern herausgefunden habe. Und das möchte ich euch einfach mit euch teilen und deswegen gibt es heute keine Hörspielbesprechung, sondern eine, ja, wie auch immer geartete James-Bond-Buchbesprechung.
Jüdische Ohrläppchen und viele N-Worte.
Wer den Original-Bond liest, der wird mit einem Rassismus überschüttet, was ja kaum auszuhalten ist. Aber irgendwie, ja, man schaltet dann mit der Zeit ab und sagt sich dann, ja, okay, das ist jetzt halt so. Allerdings muss man sich natürlich auch vor Augen führen, das erste Bond-Buch Casino Royale kam 1953 heraus und zu dieser Zeit war Rassismus allgegenwärtig und kaum jemand nahm daran Anstoß. Aber klar ist auch, als Autor musste man schon mitmachen bei diesem Rassismus. Denn es gibt auch Bücher von 1953, deren Geschichte auch in der damaligen Gegenwart spielt und in denen Rassismus kein Thema weiter ist oder nicht auftaucht. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Autor unbedingt rassistische Stereotype bringen musste zu dieser Zeit. So ist es natürlich nicht. Es ist jetzt nicht nur, dass das N-Wort sehr oft auftaucht, sondern es geht sogar so weit, dass man Le Chiffre, das ist der erste Bond-Schurke, gegen den Bond in Casino Royale kämpft, folgendermaßen beschreibt.
Größe etwa 1,72, Gewicht 114 Kilogramm, sehr helle Haut, glatt rasiert, Haare rotbraun, kurz geschnitten, Augenfarbe dunkelbraun. Das Weiß ist überall um seine Iris herum zu sehen. Ein kleiner, weiblich wirkender Mund. Teurer Zahnersatz. Kleine Ohren mit großen Ohrläppchen. Möglicherweise ein Hinweis auf jüdische Abstammung.
Das ist eine Nummer, ne? Jüdisch aussehende Ohrläppchen. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Und über Goldfinger, also aus dem Roman Goldfinger von 1959, sagt Dupont:
Dem Namen nach würde man vermuten, dass er Jude ist, aber er sieht nicht wie einer aus.
Und davon findet sich in jedem Buch wirklich eine Unmenge an Aussagen. Aber ich muss auch zugeben, dass diese Rassismen nicht automatisch als Abwertung gemeint sind oder wie es M, der Chef von Bond, ausdrückt.
Und die N-Rassen fangen gerade erst an, Genies in allen Bereichen zu produzieren. Wissenschaftler, Ärzte, Schriftsteller. Es wurde langsam Zeit, dass sie auch einen großen Verbrecher hervorbringen.
Das bezieht sich auf Mr. Big aus dem Roman Leben und Sterben lassen. Also, ja, das ist sehr schräg, was man da liest. Und Bond sieht sich sogar selbst als jemand, der die N-Wort bewundert, aber das ist natürlich auch wieder eine rassistische Sichtweise, nur eben, da ist es dann halt positiver Rassismus, ja. Bond schläft auch mit vielen Frauen, dazu komme ich dann aber noch, aber wichtig, es sind immer Weiße, selbst auf Jamaika oder im Harlem, was zu dieser Zeit wirklich nur von Afroamerikanern bewohnt war, selbst da findet er immer die einzig weiße Frau und die kommt dann in seine Arme. Kleine Anmerkung auch hier, aus den Bond-Büchern lernt man auch ein bisschen was über die Zeitgeschichte, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel. So wusste ich zum Beispiel nicht, dass auch Juden in den USA diskriminiert wurden. In Florida kamen also nicht nur Afroamerikaner nicht in exklusive Hotels, Resorts, Golfclubs oder Wohnanlagen hinein, sondern auch Juden hatten dieses Schicksal.
England über alles.
Bond bewertet alles immer unter dem Gesichtspunkt, ist es besser als das, was die Engländer machen oder eben nicht. Und so hat zum Beispiel Sir Hugo Drax, das ist der Schurke aus Moonraker, der hat zum Beispiel Mercedes und dem gesteht Bond zwar zu, dass es ein starkes und schnelles Auto ist, aber er findet doch dann einen Weg, sich selbst zu beweisen, dass sein britischer Wagen doch irgendwie besser ist. Oder wenn Bond sagt, dass nichts so gut ist wie die englische Küche. Ich dachte erst, das wäre eine ironische Bemerkung, aber nein, Bond meint das ernst. Ich meine, die englische Küche, die ist für alles bekannt, aber nicht dafür, dass sie gut ist. Und die Briten sind in diesen Bond-Büchern wirklich die einzig wahren guten Menschen, auf die Verlass ist, die kulturell überlegen sind. Technisch vielleicht nicht immer, aber dafür immer moralisch. Russen sind zum Beispiel brutal, aber schlau, die Deutschen sind kalt und effizient, die Chinesen Schmuggler und Gangster und Afroamerikaner und Jamaikaner sind primitiv und dumm, sie glauben an Voodoo und haben Angst vor Drachen. Aber der gute Engländer, der gute Bond, fällt nicht auf Voodoo. Das kommt in Leben und Sterben lassen vor. Oder Drachen, das kommt in Dr. No vor, herein. Und ich habe mal eine Äußerung aus einem Buch herausgesucht, die eine gute Zusammenfassung der Haltung der westlichen Welt gegenüber anderen Völkern in der damaligen Zeit ausdrückt.
Außerdem beschäftigte er, also Goldfinger, dort ein halbes Dutzend koreanischer Hafenarbeiter, die er in Liverpool aufgelesen hatte. Sie sprachen nicht ein Wort irgendeiner zivilisierten Sprache, also stellten sie kein Sicherheitsrisiko dar.
Oder wenn Bond mit dem Orient-Express fährt und dann, also der fährt ja von der Türkei über die Ostblockländer damaliger Zeit, bis dann eben über Schweiz, Frankreich, Italien nach Frankreich, so. Und jedenfalls sagt Bond an der einen Stelle oder denkt Bond an der einen Stelle.
Und dann in der Schweiz und in Frankreich, unter freundlichen Menschen, fern von diesen hinterhältigen Ländern.
Und damit sind eben diese Länder des Ostblocks gemeint, inklusive der Türkei. Das kann man nachlesen in Liebesgrüße aus Moskau. Also das ist so die Gesamthaltung, die in den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, rüberkommt, ne? Großbritannien über alles, beziehungsweise die westliche Welt über alles und alles andere ist halt, ja, hinterhältig und gemein. Aber, jetzt kommt ein ganz großes Aber, andererseits ist Bond immer fasziniert vom Fremden, von fremden Ländern, auch von den Menschen dort und deren Kultur und er ist auch neugierig darauf. Er schließt auch Freundschaft mit den Einheimischen und ist dann wirklich ehrlich besorgt um sie und das macht ihn dann auch irgendwie wieder menschlich sympathisch. Das ist schon interessant, also es ist nicht so eindimensional.
Weniger Rumgeficke als gedacht.
So, wer die Filme kennt, also gerade die mit Roger Moore und Sean Connery, der wird dann erstaunt sein, wie gering doch der Frauenverschleiß von Bond in den Büchern ist. Doch der Reihe nach. Zunächst ist mal James Bond keine Hochbelletristik, ne? Sondern das ist wirklich pure Unterhaltungsliteratur. Und bei purer Unterhaltungsliteratur gehört eine Romanze einfach zur Erzählbasis. Insbesondere betrifft das Abenteuer- und Spionagethriller, denn zu denen gehört ja James Bond. Und bei diesen Spionage- und Abenteuerromanen gibt es häufig ein hohes Maß an Action, Gefahr und Unsicherheit. Und so eine Romanze bringt dann so eine emotionale Tiefe mit, so ein menschliches Element in die Handlung, was dann die harten, oft unpersönlichen Themen wie Verrat, Gewalt, Intrigen so ein bisschen ausbalanciert. Und der Kontrast dann zwischen der Härte der Spionagewelt und den zarten Gefühlen der Liebe macht die Geschichte emotional vielschichtiger. Zudem behaupte ich einfach jetzt mal, dass sich die Bond-Romane an weiße, heterosexuelle Cis-Männer richten. Und laut den früheren, also laut diesen ganz frühen Leserezensionen, also von Lesern von damals, kann man auch sehen, das waren eben Männer. Und ich denke mal, die Behauptung ist absolut richtig, dass sich das an männliches Publikum richtet, weil die Handlung der Romane ist einfach darauf ausgelegt. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es diese Zielgruppe wichtig findet, in so einem Roman auch die eigenen sexuellen Fantasien erfüllt zu bekommen, neben Actionspannung und exotischen Orten. Und deshalb baut Fleming in jeden Roman eine neue Liebesgeschichte ein, um die Fantasie seiner Leser und bestimmt auch seine eigenen zu befriedigen. Wegen Flemings eigene Fantasien. Achtet mal darauf, wenn Schriftsteller älter werden, dann schreiben selbst große Literaten, die wirklich so große Belletristik geschaffen haben, dann plötzlich irgendwas davon, irgendein Roman, wo dann ein junges Mädchen sich in einen hornalten Professor verliebt. Also achtet mal echt darauf. Wobei Fleming wohl echt so ein richtiger, ja, sexuell sehr aktiver Mensch war. Also der hat sich nicht nur in seiner Fantasie damit beschäftigt, sondern er hat das auch dann in die Tat umgesetzt. Ja, er hatte auch während seiner Ehe so ein sehr aktives Sexleben und nicht immer mit seiner Frau. Und wer mehr dazu wissen will, der kann ja mal in Andrew Lissets Biografie Ian Fleming, The Man Behind James Bond, reinschauen. Da steht dann noch viel mehr dazu. Doch ich schweife ab. Also, in jedem Bond-Roman gibt es eine Frau, in die sich Bond verliebt oder die er zumindest ganz dolle gerne knattern will. Und die Frauen sind dann immer ausnehmend schön, mindestens 15 Jahre jünger als Bond, später auch dann gern halb so alt. Immer weiß, mit traumhaftem Körper und in der Regel haben sie blonde Haare, aber es gibt auch Ausnahmen. Eine Brünette schafft es auch mal ab und zu Bond ins Bett. Und das Faszinierende ist immer, sie wollen immer sofort mit ihm schlafen. Also die müssen den maximal 10 Minuten kennen und schon sind sie ihm verfallen. Und Bond muss sie dann immer abwehren, weil er muss ja erstmal seine Mission zu Ende bringen. Also er hat keine Zeit. Rumgeficke mit anderen Frauen, wie in den Filmen, wo ja Bond gern mal eine feindliche Spionin knattert, um ihre Geheimnisse zu entlocken, gibt es bei den Romanen komischerweise nicht. Also in den Romanen ist Bond tatsächlich relativ monogam. Außer bei Goldfinger, da bin ich ja erst bei der Hälfte, aber da wird es wohl 2 Frauen geben, mit denen er dann durch die Betten zieht. Auch ist Bond beim Sex, also zumindest beim Küssen, recht brutal. Also die Frau wird dann eigentlich immer an den Haaren gepackt, ihr Kopf nach hinten gezogen und dann mit harten Lippen geküsst. Aber anders als in den Bond-Filmen, wo ja halbe Vergewaltigungen zu sehen sind, also gerade mit dem bei John Connery noch, da hält sich der Buch-Bond wirklich angenehm zurück. Lustig ist auch, dass Bond praktisch alle Frauen immer beim, wenn er sie das erste Mal sieht in irgendeiner Situation, dann sind sie immer gleich nackt oder zumindest in Unterwäsche. Also er sieht dann schon mal immer, auf was er sich dann freuen kann, ne? Später, wenn seine Mission vorbei ist. Und was man auch sagen muss, der Sex an sich wird nicht beschrieben. Es geht meist nur bis zu leidenschaftlichen Berührungen der Innenseite der Schenkel oder steifen Brustwarzen und dann ist Schluss mit der Sexbeschreibung.
Frauenfiguren bei Bond.
Generell gibt es in den Bond-Büchern nur 3 Arten von Frauen. Erstens hässliche, ältere Frauen. Die sind dann immer bösartig und gemein und gehören dann meistens zu irgendeinem Superbösewicht. Zum Beispiel die Anführerin von SMERSH, das ist so eine russische Geheimdienstorganisation, die westliche Spione umbringt und wie die dargestellt wird, das ist schon wirklich ekelhaft. Dann gibt es als 2. Punkt alte Jungfrauen. Das müssen nicht nur ältere Frauen sein, es können auch junge Frauen sein, aber sie haben alle eins gemeinsam, sie arbeiten. Pfui Teufel! Die dürfen auch hübsch sein, aber da sie sich für die Arbeit entschieden haben, fangen sie nichts mit Männern an, denn wenn man etwas mit einem Mann anfängt, muss man ihn heiraten und dann darf Frau nicht weiterarbeiten. Ist ja klar, ne? So denkt man, glaube ich, auch heute noch in Bayern. Und Beispiele für solche Frauen sind zum Beispiel M's Sekretärin, Miss Moneypenny oder Bonds Hausangestellte, die sich liebevoll mutterlich um ihn kümmert, May Maxwell. Und als 3. Punkt gibt es dann die Trophäenfrauen. Das sind die schon beschriebenen Bond-Girls. Und diese Bond-Girls bekommt er dann immer am Ende einer Mission ins Bett. Sie sind sozusagen die Belohnung für den Erfolg der Mission. Doch das Knattern findet nicht immer automatisch am Ende der Mission statt. Zum Beispiel bei Casino Royale. Da stirbt die Frau ja am Ende. Das heißt, da knattert Bond sie schon vorher. Und bei Liebesgrüße aus Moskau, das hat ein offenes Ende, so einen fiesen Cliffhanger. Und da hat Bond auch mit der Tatjana Romanova entsprechend Sex im Orient-Express, bevor eben die Geschichte zu Ende geht. Und interessant ist auch bei dieser Tatjana Romanova, dass sie im folgenden Teil, der heißt dann Dr. No, da ist Tatjana, die ja im Teil Liebesgrüße aus Moskau eine super wichtige Figur ist, dann einfach tot. Und das wird dann nur so nebenbei von M erwähnt. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass in jedem Folgeroman dann so kurz erläutert wird, was mit dem Bond-Girl aus dem vorangegangenen Teil passierte. Und das wirkt dann sogar meist ganz glaubwürdig, wenn Bond und Frau XYZ sich nicht mehr verstanden haben und sie ihn verlassen hat oder so. Also, ja. Dann wollte ich noch was sagen zu diesem Namen Bond-Girls. Der Name ist ja Programm, denn man spricht ja nie von Bond-Frauen, sondern es sind immer nur Mädchen. Und das ist tatsächlich so. Die Frauen verhalten sich in Bond-Gegenwart nicht nur wie Kinder, sondern fast wie Menschen mit geistiger Behinderung. Ein paar Beispiele.
Tatjana. Du wirst doch aufpassen, dass ich nicht zu dick werde, James, nicht wahr? Du wirst mich nicht so fett werden lassen, dass ich nicht mehr mit dir schlafen kann, oder? Du musst darauf achten, sonst esse und schlafe ich den ganzen Tag lang. Versprichst du, mich zu schlagen, wenn ich zu viel esse?
James, natürlich werde ich dich schlagen.
Aus Liebesgrüße aus Moskau.
Du musst mich waschen,
forderte sie, Honey, ihn heraus.
Ich weiß nicht, was ich machen muss. Du musst es mir zeigen.
Aus Dr. No. Ja, ich weiß, jetzt mag man einwenden, dass das nur lustig und nicht ernst gemeintes Liebesgeplänkel ist. Allerdings muss man wirklich sagen, dass die Frauen sich in Bonds Gegenwart permanent so verhalten, dass man den Unterschied gar nicht mehr mitbekommt, ob das jetzt wirklich ein Witz ist, der da gemacht wird, oder ob es ernst gemeint ist. Man kriegt's nicht raus. Und im Endeffekt drücken diese Bond-Girls, werden am besten ausgedrückt durch diese Aussage von Jill Masterton aus Goldfinger. Sie sagt:
Liebe mich, James.
Und dann heißt es weiter:
Als ob sie ein Kind wäre, das Bonbons wollte.
Krasser Gegensatz.
Aber wir sind noch nicht fertig mit den Frauenfiguren, weil es gibt einen wirklichen krassen Gegensatz. Also ich habe jetzt ja gerade gezeigt, wie infantil und sexualisiert die Frauen in Bonds Gegenwart sind. Merkwürdigerweise sind sie ohne Bond starke emanzipierte Frauen. Ich meine, Tatjana Romanova aus Liebesgrüße aus Moskau hat es geschafft, sich beim russischen Geheimdienst zu halten, der als sehr hart und unbarmherzig dargestellt wird. Hanne aus Dr. No lebt seit ihrem 15. Lebensjahr allein in einer Ruine und hat sogar ihren Vergewaltiger umgebracht. Tiffany aus Diamantenfieber hat sich im Verbrechersyndikat hochgearbeitet, ist intelligent und schlau und hat sogar eine Massenvergewaltigung als junges Mädchen überstanden und will sich jetzt an der Bande, die ihr das angetan hat, rächen. Die Bande ist übrigens das Syndikat, für das sie arbeitet. Also sie hat auch einen Plan im Kopf. Und erst wenn dann Bond dabei ist, werden aus diesen ansonsten starken Frauen so eine Püppchen. Und ich glaube, das spricht sehr für Flemings Sicht auf Frauen. Oder Fleming befriedigt damit einfach nur die Erwartungen seiner Leserschaft. Ich weiß es nicht.
Kalter Krieg und Schurken.
Also in den Bond-Filmen, selbst in den alten mit Sean Connery und Roger Moore, spielt der Kalte Krieg, also der Kampf der sozialistischen Staaten gegen die westliche Welt, kurz USA gegen Sowjetunion, das spielt ja praktisch keine Rolle. Für einen Film über einen Spion ist dieses Unpolitische ja fast schon lächerlich. In den Büchern ist es aber ganz anders. Hier kämpft Bond gegen SMERSH. SMERSH ist ein Akronym für Smerz Spionam und bedeutet auf Deutsch Tod den Spion. Es handelt sich dabei um die sowjetische Spionageabwehr, die während des Zweiten Weltkrieges, also zwischen 43 und 46, gegründet wurde und den Hauptzweck hatte, gegnerischen Geheimdienstaktivitäten zu bekämpfen und Spione zu eliminieren. Das ist so der reale Hintergrund. In den James-Bond-Romanen wird von Ian Fleming jetzt SMERSH zu einer Art übermächtigen, fiktiven sowjetischen Geheimdienstorganisation hochgepusht, die eben Bond als Antagonist dient. Fleming übertreibt die Rolle von SMERSH in seinen Romanen, um eine bedrohliche Organisation zu schaffen, die James Bond immer wieder herausfordert. Nach dem Teil Liebesgrüße aus Moskau taucht SMERSH zwar weniger auf, aber die Russen bleiben weiterhin eine Bedrohung. Sie arbeiten zum Beispiel mit Dr. No zusammen und Goldfinger ist etwa ihr Kassenwart. Später etabliert dann erst Fleming Bösewichte, die so allein sind, beziehungsweise mit Spektre zusammenhängen und eben nicht politisch im Sinne des Kalten Krieges handeln. Warum das Fleming macht, ist jetzt nicht so klar. Es wird vermutet, dass entweder diese Sache mit den Russen und dem SMERSH Fleming langweilig wurde und er seine Leser nicht langweilen wollte. Aber was ich plausibler finde, ist, die Romane erschienen ja in den 50er und 60er Jahren. Und da war der Kalte Krieg ja wirklich in seiner heißesten Phase mit. Da war die Angst vor einem Atomkrieg absolut real. Und Fleming wollte wahrscheinlich seine Leser jetzt nicht noch mit dem Kalten Krieg in seinen Romanen konfrontieren, sondern sie lieber ablenken. Das hat er dann eben gemacht, indem er halt Spektre erschaffen hat und eben solche Fantasiebösewichte und nicht mehr die realen Russen als Vorbild genommen hat.
Abenteuer versus Spionage.
Tatsächlich haben die ersten Bond-Romane tatsächlich noch viel mit für mich zumindest vorstellbarer Spionagearbeit zu tun. Man kann sich wirklich vorstellen, dass es teilweise so lief, natürlich ohne so Doppel-Null-Agenten und so war, aber Bond macht da zum Beispiel Büroarbeit, wälzt Akten und will nebenbei sogar noch ein Buch schreiben.
Ein zweiter Grund, warum Bond das lange Vakuum des Nachtdienstes genoss, bestand darin, dass es ihm Zeit gab, an einem Projekt zu arbeiten, das ihn bereits seit über einem Jahr beschäftigte. Ein Handbuch sämtlicher Methoden des unbewaffneten Nahkampfs. Er wollte es »Bleib am Leben« nennen und es würde das Beste von allem enthalten, was von den Geheimdiensten auf der ganzen Welt je zu diesem Thema geschrieben worden war.
Aus Goldfinger. Auch bereitet er sich intensiv auf seine Missionen vor. So übt er zum Beispiel wochenlang das Tauchen, um zur Insel von Mr. Big zu kommen. In dem Film kann ja Bond immer einfach alles gleich sofort. Auch wenn er gefoltert wird und zusammengeschlagen oder vergiftet, ist er nicht kurz darauf gleich wieder auf dem Bein, sondern braucht wirklich eine realistisch lange Genesungszeit. Auch kämpferisch ist er nie der Superman, der jeden besiegt. Er kriegt oft, sogar recht oft, eins in die Fresse und unterschätzt praktisch immer seine Gegner und überschätzt sich selbst. Das ist schon faszinierend.
Charakter Bond.
Also, das zeigt ja schon, Bond ist in den Büchern wesentlich komplexer als in den alten Filmen mit Moore und Connery. Dort ist er ja eine Art Comic-Superheld, der nie zweifelt, praktisch immer siegreich ist und ja auch tiefere menschliche Emotionen hat er nicht. Meistens nur einen lockeren Spruch auf den Lippen. In den Büchern denkt er aber tatsächlich übers Töten nach, betrauert verlorene Freunde, empfindet Schmerz, will sich ablenken, weil er Angst hat mit seinem Job, dem Töten eben nicht mehr klarzukommen. Also durchaus eine komplexe Figur, die praktisch immer irgendwie darum bemüht ist, ihr Klischee, ihre Männlichkeit, ne, ihre Klischee-Männlichkeit aufrechtzuerhalten und sie dann auch aber auch wieder bezweifelt.
Bond verzog die Mundwinkel. Hör auf damit. Sei nicht verdammt morbide. Das ist nur eine Reaktion auf einen schmutzigen Auftrag. Du trittst auf der Stelle und bist es leid, immer so knallhart sein zu müssen. Du sehnst dich nach einer Veränderung. Du hast zu viel Tod gesehen. Du willst ein Stück vom Leben. Leicht, weich, angenehm.
Aus Goldfinger.
Er erinnerte sich an die Lebensversicherung. Quarrel hatte seinen Tod vorausgeahnt. Dennoch war er Bond bedingungslos gefolgt. Sein Vertrauen in Bond war größer als seine Angst gewesen. Und Bond hatte dieses Vertrauen enttäuscht. Würde Bond auch Honey den Tod bringen?
Dr. No. Und Bond ist auch wahnsinnig schnell mit Urteilen und vor allen Dingen Vorurteilen. Solche Sätze sind zum Beispiel Standard.
Bond sah eine Chance, Boden gut zu machen und ließ den Wagen in eine Lücke gleiten, die eine zu langsame Familienkutsche hinterlassen hatte. Der Mann am Steuer, der seinen Hut genau in der Mitte des Kopfes trug, was das untrügliche Zeichen für einen schlechten Fahrer war, hupte verärgert.
Aus Goldfinger. Bond ist voller Klischees, hat Vorurteile, Urteile, ganz schnell, also jeden Menschen kann er sofort einschätzen, aber zweifelt auch ganz viel an sich selber und an seiner Arbeit. Das ist schon eine komplexe Figur, also viel komplexer als in zumindest den alten Filmen.
Gadgets.
Was wären die Bond-Filme ohne ihre Gadgets? Also ohne Bonds Laserstrahluhr oder tödlichen Kugelschreiber oder was auch immer es da gibt. In den Büchern, zumindest die ich bis jetzt gelesen habe, ist praktisch davon nichts zu finden. Er hat nur einen Koffer mit Geheimfächern, also in Liebesgrüße aus Moskau hat er den. Ansonsten hat er jetzt nicht irgendwelche tollen, raffinierten Sachen dabei. Dafür hat die böse Smersch, die hat so eine Sache. Also der Smersch-Henker in Liebesgrüße aus Moskau, der hat zum Beispiel so ein raffiniertes Buch, aus dem er schießen kann und Leute damit erschießen kann, ja? Also kurz zusammengefasst, die Gegner haben eher raffinierte Fallen und Gadgets und Bond nicht so. Und ich glaube auch, das hat durchaus einen Grund, weil Bond ist ja der edle Ritter, ne? Ich hatte ja vorhin das über die britische Haltung und diese Weltsicht referiert und habe das ja so ein bisschen erläutert, wie die Engländer sich selbst da sehen, also Fleming die Engländer sieht und darstellt. Und da würde es ja nicht so gut passen, wenn so ein edler Ritter dann mit solchen Kinkerlitzchen kommt und damit gewinnt, sondern der muss es eben ehrenhaft schaffen. Aber ich glaube, das wird nicht so bleiben. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Romanen sein wird, die ich lesen werde.
Marken, Marken ohne Ende.
Also man muss eins sagen, Ian Fleming ist ein Meister darin, Menschen, Umgebung und Orte detailliert zu beschreiben. Also wirklich, bis ins kleinste i-Tüpfelchen. Mich persönlich langweilt es und ich bin tatsächlich kaum in der Lage, selbst wenn mir Fleming detailliert ein Gesicht oder einen Raum beschreibt, mir das vorzustellen. Wenn die Figur auftaucht und der Name wird genannt, dann habe ich eigentlich schon ein Bild im Kopf. Und wenn es heißt, es ist ein luxuriöser Saal mit blablabla Sesseln und blablabla Tapete und blablabla Vorhängen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich höre luxuriöser Saal und dann habe ich das Bild in meinem Kopf, egal was dann noch in dem Satz danach steht. Aber das ist ja nur mein Problem. Fleming zeigt oder stellt sehr detailliert alles dar und das ist schon so ein hoher Grad an Realismus, dass es fast schon dokumentarisch wirkt. Also Fleming war ja auch Journalist. Das heißt, der kann das wirklich richtig gut. Aber was dazu kommt, nicht aber, aber das gehört halt zu diesem Realismus, ist, dass Fleming Marken nennt, ohne Ende. Meist Luxusmarken, also Luxusmarken dieser Zeit. Und man könnte schon fast meinen, dass er dafür bezahlt wird.
Sie durchsuchten die Überreste und Quarrel brachte ein paar ungeöffnete Dosen mit Schweinefleisch und Bohnen von Heinz zutage.
Dr. No.
Mr. Dupont, der nun Strandkleidung von Abercrombie & Fitch trug,
Goldfinger.
Möchten Sie auch eine Zigarette? Danke, es war eine Parliament.
Goldfinger.
Mr. Dupont lehnte sich strahlend vor, ein Hauch von Seife oder Aftershave wehte über den Tisch. Lentherick?
Goldfinger. Und so weiter. Ich erinnere mich da in dem Zusammenhang an den Aufschrei in der deutschen Literaturwelt, als damals Christian Krachts Faserland herauskam oder das Buch Soloalbum von Benjamin von Stuckart-Barre. Das war in den 1990er Jahren und da wurden ja in beiden Büchern Marken ohne Ende genannt und die ganzen Literaten dann, um Gottes Willen, was ist denn das und wie geht denn das und das kann man doch nicht machen. Tja, Fleming betrieb das exzessiv schon 40 Jahre vorher. Aber was ich interessant finde, um jetzt wieder den Bezug zu den Bond-Filmen herzustellen, dass ja in den Büchern diese ganzen Markennennungen genutzt worden, um Realismus zu vermitteln. In den Filmen wurde dann daraus Product Placement. Also das Markennennen ist da kommerziell ausgeschlachtet. Und deswegen erinnern manche Bond-Filme eher an eine Dauerwerbesendung für BMW als an einen Actionfilm.
Essen und Schlafen.
Also eins ist Fakt. Bond isst wahnsinnig gerne viel und gut. Man lernt da wirklich richtig Speisen kennen und die damals natürlich als purer Luxus galten. Da kann man richtig drin schwelgen. Man muss sich auch vorstellen, das war in den 50er, 60er Jahren, also gerade in den 50er Jahren in England, gab es auch noch wirklich Hunger und sowas. Ich meine, die mussten sich auch erstmal vom Krieg erholen. Die haben ja das nicht so schnell gemacht wie die Westdeutschen. Aber das ist schon interessant. Und selbst auf Mission ist Bond immer regelmäßig. Also wenn er nicht pünktlich gegen Mittag sein Essen bekommt, dann wird er knatschig. Die kommen da auf eine gefährliche Insel, ja, und überall lauert Gefahr. Und was macht Bond? Es wird erstmal was gegessen. Genauso ist es mit dem Schlafen. Also Bond macht Mittagsschlaf, dann macht er Nachmittagsschlaf, dann schläft er nochmal am Abend, bevor es dann nachts ins Casino geht. Und auch auf Mission, wenn er dann in Gefangenschaft genommen wird oder sowas, dann macht er gern mal zwischendurch ein Schläfchen. Und natürlich wird auch geduscht und rasiert. Unrasierte Männer sind Bond ein Graus. Bond hat deshalb Sympathie für Männer, die sich mehrmals am Tag rasieren.
Wodka Martini.
Der Cocktail, der Bond symbolisiert, also zumindest in dem Film, der kommt in den ersten 6 Büchern, wenn ich mich richtig erinnere, nur 1-2 Mal vor und wird da getrunken. Ansonsten trinkt Bond meist Whisky oder Whisky mit Flusswasser oder in Casino Royale diesen selbst erfundenen Cocktail. Aber immer wird Champagner getrunken und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es in den Büchern weitergeht, ob sich da denn der Wodka-Martini endlich etablieren wird.
Warum lese ich das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es interessiert mich tatsächlich. Ich will jetzt endlich wissen, wann Bond zu diesem Menschen oder dieser Figur oder diese Abenteuer zu diesen Dingen werden, wie man sie eben aus den Filmen kennt. Und ich finde es auch faszinierend, dass zum Beispiel der Roman Moonraker einen komplett anderen Plot hat als der Film dann mit Roger Moore. Tatsächlich ist der Plot des Romans Moonraker im Film Stirb an einen anderen Tag zu finden. Also das ist der Plot. Also, wenn man das Buch Moonraker liest, dann liest man Stirb an einen anderen Tag. Natürlich mit ein paar anderen Figuren und ein paar anderen Waffen, Superwaffen, aber ansonsten ist es tatsächlich der Plot. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen motiviert, weil ich ja jetzt die alten Bücher gelesen habe, auch mal zu gucken, wie es in den alten Bond-Filmen genau ist, um dann nochmal abzugleichen, was jetzt alles verändert wurde. Also, wie gesagt, es wurde viel verändert, daran erinnere ich mich, aber nochmal genauer. Und dann finde ich es auch interessant, und das hatte ich auch schon gesagt, dass man sehr viel über den Zeitgeist erfährt. Also das zum Beispiel mit der Diskriminierung der Juden in den USA und sowas. Und ich muss auch zugeben, es sind tatsächlich spannende Geschichten. Die lesen sich gut weg. Und Fleming überrascht mit anschaulichen Sprachbildern und Gedankengängen, die man in solchen Romanen nicht erwarten würde. Das ist, ja, also es ist wirklich teilweise wirklich richtig Literatur. Beispiel: Wenn der Orient Express in Liebesgrüße aus Moskau abfährt, dann steht da:
Nur Gleis 3 und sein Bahnsteig summten vor Aktivität und der tragischen Poesie der Abreise.
Das ist doch schön. Der tragischen Poesie der Abreise. Das finde ich gut. Oder als er über einen Banditen nachdenkt, den er umgebracht hat. Da denkt Bond:
Dieser Mann war ein Mexikaner mit einem Namen und einer Adresse gewesen, einer Arbeitsgenehmigung und vielleicht auch einem Führerschein. Dann war etwas aus seinem Körper gewichen, aus dieser Hülle aus Fleisch und billiger Kleidung. Und zurückgeblieben war nur eine leere Papiertüte, die darauf wartete, vom Müllwagen eingesammelt zu werden. Und der Unterschied, das Ding, das den Körper des stinkenden mexikanischen Banditen verlassen hatte, war größer als ganz Mexiko gewesen.
Wie er da sozusagen dieses Entweichen der Seele beschreibt, ist schon stark. Kann man nicht anders sagen. Und das überrascht eben immer wieder in den Romanen und ich mag positive Überraschungen und deswegen lese ich jetzt weiter und bin gespannt, wie sich's noch entwickeln wird, der Bond und seine Abenteuer. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde gequatscht. Nee, mehr als eine halbe Stunde auf jeden Fall. Deswegen mache ich jetzt Schluss für dieses Mal und ich habe ja wieder den alten Vorspann, deswegen gibt es auch den alten Nachspann und meinen alten Spruch, der da heißt: Und denkt daran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.